Kulturelle Aneignung,
Gender,
Sprachverbote,
Triggerwarnungen,
angebliche woke Cancel Culture.
Schlagworte wie diese sorgen für hitzige Debatten online und offline. Im aufgeheizten Diskurs scheint eine reflektierte Auseinandersetzung kaum mehr möglich zu sein.
Doch was bedeutet all diese Empörung für das literarische Schreiben? Wie kann der Polarisierung entgegengewirkt werden? Welche literarischen Formen und welchen Umgang mit Wörtern und festgefahrenen Begriffen erfordert unsere Zeit?
17 KünstlerInnen sind diesen Fragen in Reden, Lesungen und Performances am 25. Oktober 2025 im Schauspielhaus Wien nachgegangen. Eingeladen von den österreichischen Häusern der Literatur im Rahmen ihrer Initiative Mitsprache. Moderiert von Pia Hirzegger und musikalisch begleitet von Anna Wiedauer und Lukas Meschig, gingen sie mit dem Publikum im Rahmen der Revue der Empörung in einen Gedankenaustausch. Irene und ich, Rebecca, durften den Tag mit dem Podcast begleiten und präsentieren euch in dieser Folge von Auf Buchfühlung einige Einblicke.
Bevor ihr die Kurzinterviews hört, die uns einige der KünstlerInnen gegeben haben, die aufgetreten sind, haben wir ein Gespräch mit VertreterInnen des Organisationsteams geführt. Gleich zu Beginn hört ihr Manfred Müller von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur und Klaus Kastberger vom Literaturhaus Graz, die das Mitspracheprojekt vorstellen und auf die Wichtigkeit der Vernetzung zwischen den Häusern eingehen.
Das Mitspracheprojekt existiert seit mittlerweile fast 25 Jahren, ist ein Zusammenschluss der österreichischen Häuser der Literatur. Das heißt, es war ursprünglich der Plan, dass man aus jedem Bundesland ein großes Literaturveranstaltungshaus oder eben ein Literaturhaus dazu nimmt, um Projekte durchführen zu können, die zu groß für die einzelnen Häuser waren. Das heißt, es wurde Geld angesucht. Es war von Anfang an eine sehr große Unterstützung da seitens des für Kunst zuständigen Ministeriums, sodass große Projekte möglich waren, die eben dann wirklich auch als gemeinsame Aktionen dieser am Anfang 11, dann 10 Häuser durchgeführt werden konnten.
Ich glaube, es ist auch in manchen Fällen sehr gut, wenn diese Häuser vernetzt sind, wenn man weiß, was woanders passiert. Gerade auch in Zeiten von Kürzungen kann man vielleicht gemeinsam auftreten und hat da so eine ganz andere Macht in dem Feld. Also wenn wir unsere Besucher und Besucherinnen zusammenzählen und unsere Veranstaltungen, dann kommen wir auf erkleckliche Summen und stehen nicht so allein da in den einzelnen Ländern. Und ich glaube, der Austausch, auch die Sitzungen, also nicht nur das Projekt, das man betreibt Jahr für Jahr, sondern auch der kontinuierliche Austausch ist eigentlich wichtig, dass man sich trifft, dass man wahrnimmt, was die anderen sagen, dass man auch Probleme gemeinsam bespricht, die wir vielleicht alle samt haben oder nur einzelne. Und das ist eigentlich immer sehr gut zu sehen, dass man nicht allein auf der Welt ist, glaube ich irgendwie.
Ebenfalls Teil des Mitspracheteams sind Barbara Meyer vom Literaturhaus Mattersburg und Johanna Oettl von der Alten Schmiede in Wien. Vertreterinnen aus Stadt und Land also, deren Häuser auch ganz unterschiedliche Funktionen und Publika haben.
Als Literaturhaus in der Provinz, am flachen Land, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es für mich bzw. auch für meine Kolleginnen wirklich eine gute Möglichkeit, im Austausch zu sein, auch wieder rückgekoppelt bei uns im Burgenland, so eine Partnerschaft im Hintergrund zu haben, erweckt Augenmerk, gibt auch Nachfragen zu diesem Projekt, was ich sehr spannend finde.
Und ich ergänze vielleicht noch, dass auch wenn man mit AkteurInnen von, sei es Fördergeberseite oder politischer Seite, konfrontiert wird mit der Frage, was Literaturhäuser sind, was die machen, wozu man sie eigentlich braucht, ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, im Kontakt mit den anderen Häusern zu stehen, weil die Voraussetzungen, unter denen programmiert wird, recht unterschiedlich sind. Die einzelnen Häuser sind unterschiedlich organisiert, sind an unterschiedliche Institutionen angebunden, sind kleiner, größer, haben unterschiedliche Publika. Darüber sprechen wir auch oft, dass die Funktion in Mattersburg eine andere ist, als sie von der Alten Schmiede in Wien zum Beispiel ist. Und da, glaube ich, hilft es auch in Situationen, in denen die Literatur vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist, wie sie zu anderen Zeiten war, wenn man argumentieren kann, warum diese verschiedenen Standorte mit ihren jeweils unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Publikumsdistributionen gemeinsam ein wichtiger Teil der österreichischen Literaturlandschaft sind.
Manfred Müller erinnert sich an gemeinsame Veranstaltungen aus den letzten Jahren. Und Johanna Oettl stellt das diesjährige Projekt, die Revue der Empörung, vor.
Es gab im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Projekten. Es gab zum Beispiel Veranstaltungsreihen zu einem Thema, das wir uns gemeinsam miteinander ausgedacht haben, wo dann in den einzelnen Häusern Veranstaltungen stattgefunden haben. Es gab große gemeinsame Veranstaltungen bis hin zu einer Enquete, wo wir einen ganzen Tag bespielt haben mit den verschiedenen kulturpolitischen Themen, die uns allen eben gemeinsam am Herzen liegen. Es wurde sogar einmal ein Literaturpreis im Jubiläumsjahr 2005 war das damals, vergeben für Texte zum Anlass, auch wieder mit einem sehr stark kulturpolitischen Hintergrund. Also es lässt sich kein gemeinsamer Nenner, was die Veranstaltungen betrifft, finden, weil wir wirklich versucht haben, alles Mögliche zu machen. Es sind Publikationen entstanden und so weiter und so weiter.
In diesem Jahr gab es, glaube ich, das Bedürfnis, wieder einmal gemeinsam wirklich ein gemeinsames Projekt zu machen, wo man auf etwas reagiert, was sich gesellschaftlich und politisch gerade tut. Also es gab das Bedürfnis, sich damit auseinanderzusetzen, wie von rechter politischer Seite im Moment bestimmte Diskurse gekapert werden und wo gerade Konzepte wie Wokeness, Cancel Culture, alle diese Begriffe, die sehr, sehr schnell Schlagworte in einem sehr schnell, sehr umkämpft gewordenen Diskurs geworden sind, sich einmal damit zu befassen und daran zu erinnern, wie schnell das gegangen ist, dass diese Begriffe eigentlich von einer politischen Seite gekapert wurden, die sie, wo sie ursprünglich nicht herkamen sozusagen. Wir haben jetzt eigentlich, der Begriff der Cancel Culture ist zum Beispiel einer, der von der rechten Seite, von rechter politischer Seite instrumentalisiert wurde und völlig selbstverständlich in einen Sprachgebrauch eingegangen ist, ohne dass das noch reflektiert wird. Das ist etwas, was wir in den deutschsprachigen Ländern, in Österreich und Deutschland vor allem kennen aus unserer Geschichte. Und es war, glaube ich, das Bedürfnis zu sagen, irgendwie ist es notwendig, dass die Literatur, deren Aufgabe es ist, sich mit Sprache zu befassen, darauf reagiert. Und so ist diese Revue der Empörung entstanden, die auch absichtlich mit dem Begriff der Empörung spielt, denn die Empörung hat im Moment in öffentlichen Diskursen oder in sozialen Medien etc. ohnehin durchaus Vorlauf. Das heißt, es ist das Bedürfnis entstanden, auch ein bisschen einerseits die Möglichkeit, sich zu empören zu schaffen, aber auch die sozusagen die Gegenbewegung, nämlich ein Gespräch führen zu können, bei dem man von der Affektebene wieder weggeht. Und in diesem sozusagen Spannungsfeld möchte dieses Projekt gern untersuchen, was sich zeitgenössisch Schreibende verschiedener Genres und verschiedener Generationen auch, was ihnen zu diesem sehr breiten Feld einfällt, das uns aber gesellschaftlich betrifft. Wenn wir in die USA schauen, wissen wir auch, wie schnell das gehen kann, dass es uns in der Literatur, in der Bildung, in der Wissenschaft eminent betreffen wird.
Aus der burgenländischen Perspektive beschreibt Barbara Meyer ihre Erfahrungen so.
Mir ist es jetzt in diesem Gespräch ganz einfach auch nochmal bewusst geworden, dass ich mich abseits von den organisatorischen Vorbereitungen rund um diese Revue, die ganz stark von Wien ausgetragen waren, weil es natürlich der Veranstaltungsort war und wir da sehr unterstützt worden sind, auch eine persönliche Komponente gegeben hat, um sich die Frage zu stellen, wo steht man vielleicht selber gerade in diesem Bereich der Empörung. Ich komme aus einem Bundesland, wo das ganz einfach mehrsprachig ist, wo man lange Zeit eigentlich schon gewohnt ist, so zwischen aufeinander schauen und zugleich sich übereinander ärgern. Diese Positionen gibt es eigentlich schon sehr lange, noch länger hinaus, als es diese uns jetzt allen so bemerkbare Empörung gibt. Und da habe ich es einfach sehr spannend gefunden, auch als wir das Projekt vorgestellt haben in Mattersburg. Wir arbeiten sehr stark mit Schreibgruppen, mit Gesprächsgruppen, auch hier ein bisschen so vorzufühlen, um Gespräche zu führen und auch abzuwägen, ist man selber vielleicht ein bisschen verstummt in letzter Zeit, weil man oftmals Angst hat, falsche Worte zu verwenden, auf der falschen Seite zu stehen. Wo gibt es so Gratwanderungen, wenn Empörung zu Kränkung wird? Wie schauen diese Geschichten aus? Wie schaut es aus, wenn dann aus Kränkungen Druck sehr groß wird, wenn Gegendruck wächst? Es hat mich einfach diese Auseinandersetzung zu sehr spannenden Gesprächen geführt.
Weshalb gerade die Form der Revue heuer gewählt wurde, davon berichten Manfred Müller und Klaus Kastberger.
dieses breite Spektrum, das sich in diesen Häusern mit ihren unterschiedlichen Programmen widerspiegelt, das haben wir ganz bewusst auch in die Form dieser heurigen Initiative aufgenommen, die eben eine Revue sein soll. Das heißt, da ist alles abgebildet, was die Literatur zu bieten hat. Von der ganz normalen Wasserglaslesung über eine Performance bis hin zum Comic findet sich am heutigen Tag alles in diesem Programm, sodass eine unglaublich breite Auseinandersetzung mit einem bestimmten Begriff, mit einem bestimmten Thema erfolgt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und damit einfach diesen Bezeichnungsterror, den es eigentlich gibt, mit diversen Begriffen, mit diversen Vereinheitlichungen, auch durch die Kultur, durch die Literatur entgegengewirkt werden kann.
Also diese Form der Revue ist natürlich hochinteressant und es ist ja kein Wunder, dass die Revuen in den 20er, 30er Jahren geschaffen worden sind. Und ich glaube, es ist einfach, Revue ist sozusagen eine Art und Weise, mit sehr, sehr komplex gewordenen Gesellschaften umzugehen. Also eine Revue kann alles drinnen sein, es hat einen strengen Rahmen, es gibt dem Ganzen eine Form, aber es bildet eine unglaubliche Breite ab. Und in der Revue steckt natürlich auch der Unterhaltungswert drinnen. Also ich halte es für eminent wichtig, dass wir sozusagen nicht darauf vergessen, dass wir für ein Publikum da sind und dass wir sozusagen ein Publikum bedienen auch und dass wir sozusagen Formen finden müssen, auch komplexe Dinge so darzustellen, dass das irgendwie auf ein relevantes Publikum trifft. Und insofern ist diese Revue, glaube ich, eine super Gattung gewesen, um so 10 Häuser zusammenzubringen. Wir hätten dann noch heterogenere Positionen hineinnehmen können, aber die Revue ist natürlich eine sehr antiquierte Form mittlerweile, also die gibt es in klassischer Weise nicht mehr. Es ist natürlich auch eine ironische Komponente auf die Revue drauf, irgendwie, weil es doch mit anderen Inhalten gefüllt sind und die Nummern Boys und die Nummern Girls sind auch anders, als man sich das vielleicht vorstellt, aber die Form ist an sich toll, um Heterogenes zusammenzubringen und ich glaube, das war ein Glücksfall, auf das gekommen zu sein.
Außer den VertreterInnen der Häuser, die ihr eben gehört habt, der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, der Alten Schmiede, dem Literaturhaus Graz und dem Literaturhaus Mattersburg, sind folgende Institutionen Teil der Mitspracheinitiative: das Stifterhaus Linz, das Felderarchiv Bregenz, die Literaturhäuser Innsbruck, Salzburg und Wien sowie das Musilhaus Klagenfurt.
Nach ihren Auftritten sind die meisten der an der Revue beteiligten KünstlerInnen in unser Podcaststudio in einer der KünstlerInnen-Garderoben gekommen und haben einige Fragen beantwortet. Im Folgenden hört ihr in der Reihenfolge ihres Auftritts bei der Revue Daniel Wisser,
Caroline Ammann,
Egon Christian Leitner,
Thomas Köck,
Johanna Seebauer,
Petra Maria Kraxner und Lisa Kercher,
Elias Hirschl und Fabian Navarro,
Max Höfler,
Anna Weidenholzer
und last but not least den Austrofred.
Beginnen wollen wir aber mit der Moderatorin der Revue, der großartigen Pia Hirzegger, Schauspielerin und Drehbuchautorin, die zuletzt in Altweibersommer in den Kinos zu sehen war, einer Tragikomödie, mit der sie ihr fantastisches Regiedebüt gegeben hat. Wir haben Pia zum Einstieg gefragt, worüber sie sich empört.
Ja, ich rege mich meistens drüber auf, wenn Leute so dumm und bös gegen andere sind. Aber das Problem ist, dass das Aufregen nicht viel bringt. Also ich habe das Gefühl, dass das Aufregen bringt insofern wenig, weil es ja nichts verändert. Das macht mir ja nur schlechte Laune. Und ich versuche, wenn es geht, wenn ich mich nicht zu sehr ärgere, dann Leute darauf anzusprechen und versuche mich zu empören, sondern einfach zu reden mit den Menschen. Aber das sagt mir immer so leicht. In Wirklichkeit passiert das einmal von 50 Mal wahrscheinlich, dass man dann wirklich das Gespräch sucht.
Kann überhaupt Literatur und Kunst, Film etc., kann das den digitalen Echokammern was entgegensetzen? Also kann das irgendwie beitragen, diese Empörung, die man hat, produktiv zu machen und sowas umzusetzen, das positiv ist? Weil nur sich aufregen, wie du gerade gesagt hast, bringt ja nichts.
Wenn man die Leute erreicht, schon. Aber zum Beispiel so wie es heute ist, habe ich das Gefühl, wir sind alle nicht unbedingt einer Meinung, aber wir haben ähnliche Meinungen und wir sind eh bereit zuzuhören, sonst würden wir nicht da 7 Stunden sitzen und uns Texte oder Performances anhören. Das ist sicher das größte Problem, die Leute zu erreichen, aber man darf nicht aufgeben. Also das Aufgeben ist genauso blöd wie Schimpfen, weil das bringt auch niemandem was. Ich glaube, wenn man nur eine Person erreicht mit irgendeinem Text oder mit einem Film und den braucht man oder die Person braucht man gar nicht überzeugen, sondern nur mal vielleicht auf einen anderen Gedanken aufmerksam machen, dann ist, glaube ich, schon viel passiert. Ich bin nicht so kulturpessimistisch. Also ich denke mir, es haben alle gesagt, das Radio stirbt, das Fernsehen stirbt. Fernsehen stirbt, glaube ich, gerade wirklich. Nein, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sich das immer irgendwie weiterentwickelt und nur weil was Neues kommt und man sich halt noch nicht dran gewöhnt hat und auskennt, man muss das immer aushalten, man kann es nicht aufhalten, man muss damit arbeiten.
Die Eröffnungsrede der Revue der Empörung hielt der Schriftsteller Daniel Wisser, der spätestens seit dem Gewinn des österreichischen Buchpreises 2018 für seinen Roman Königin der Berge allen Literaturinteressierten ein Begriff ist. In seiner Rede, die den Titel Die Sprache der Oligarchie trägt, zeigte er eindrucksvoll auf, wie die Oligarchie die Demokratie aushebelt und unsere Sprache verändert. Hat Pia Hirzecker eben noch dafür plädiert, nicht kulturpessimistisch zu sein und sich neben der Literatur auch auf Radio und Fernsehen bezogen, hält Wisser das Medium Buch hoch.
Weil man mit einem Buch oder von mir aus auch mit einem Hörbuch oder was auch immer ja eigentlich sehr allein ist. Also wenn man es schreibt überhaupt und eigentlich auch, wenn man es liest. Also das Schöne an der Literatur war ja immer im Gegensatz zum Film oder der Fernsehserie, dass man eben zum Beispiel die visuellen Eindrücke nicht bekommt, sondern dass man diese Welt dann in seinem Geist erschafft, nicht? Und wenn man jetzt wieder, das hat begonnen mit dem Public Viewing, ja, wenn man jetzt wieder sozusagen die Rezeption vergesellschaftet und dazu andere braucht, dann ist es wieder eigentlich wieder eine Einschränkung dieser Fantasietätigkeit. Also es klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber ich kämpfe sozusagen immer für das ganz normale Schreiben und Lesen, wie es immer war, weil es einfach sehr viele Vorteile hat. Und die Internetkultur hängt halt am Audiovisuellen immer mehr und am Video mit Ton. Und das verdrängt halt sofort das Wort, nicht? Wir wissen, dass Bilder sofort Worte deuten. Wenn man eine Verfilmung eines Romans gesehen hat, dann kann man sich eine Hauptfigur in einem Buch, das man nachher liest, nicht mehr frei vorstellen, nicht? Also der Video killed nicht the Radio Star, sondern the Imagination.
Auf die Frage, ob er Empörung für verschwendete Energie hält oder ob sie notwendig sei für gesellschaftlichen Wandel, antwortet Wisser.
Es hat sich so ein bisschen umgedreht, nicht? Eine Zeit lang war das Empören ja gut und der Wutbürger war so ein positiver Begriff. Das wollte ich eben ein bisschen mit der Rede auch sagen. Also vor 10 Jahren ist es plötzlich so aufgetaucht, dass der Wutbürger eigentlich was Gutes ist, weil er meldet sich plötzlich. Ja? Was mir immer schon seltsam vorgekommen ist, ist, dass eben plötzlich der emotionale Impetus eigentlich wichtiger ist als der rationale, nicht? Also wenn ich mich politisch melde als Autor, dann geht es zum Beispiel darum, wie viel ich verdiene oder wie viel ich davon als Steuer abgeben muss, was meine Versicherung kostet. Also das sind alles ja rationale Dinge, die ich ausrechnen kann. Und mir ist es immer schon seltsam vorgekommen, dass jetzt die Wut so eine wichtige Rolle haben kann. Und jetzt, glaube ich, kehrt sich das ein bisschen um. Man erkennt jetzt so ein bisschen, dass das Gefühl eben nicht ausreicht. Und das ist ja vielleicht in dem Titel jetzt perfekt hier abgefangen, indem er halt dieses Wort Empörung erfunden hat. Also man kann natürlich nicht emotional auf unsere Geschehnisse reagieren, aber man sollte sich dann schon auch mal hinsetzen und das Ganze vom rationalen Standpunkt sehen, weil es ist nämlich, glaube ich, ganz rational. Also ich glaube auch, dass dass alles, was Donald Trump macht und wie er agiert, das scheint alles so erratisch und emotional zu sein. Ich glaube aber, dass das viel intellektueller und viel trockener orchestriert ist, als es dargestellt wird.
Die aus Vorarlberg stammende, aber in Wien wohnende Dramatikerin und Performerin Caroline Ammann, die derzeit an der Kunstuniversität Linz an ihrer Dissertation arbeitet, hat den Text Affektive Infrastrukturen geschrieben, der bei der Revue von der Schauspielerin Sophia Löffler performt wurde. Die Welt zwischen uns besteht aus Sprache. Darin verwebt sich Soziales mit Politischem, Bedeutung mit Affekt. Wer spricht und wer gehört wird, hat gesellschaftliche Relevanz. So der Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Wir haben mit ihr im Zuge ihres Auftritts im Literaturhaus Innsbruck wenige Tage vor der Revue gesprochen und sie gefragt, worüber sie sich empört und worüber wir uns empören sollten.
Zu deiner ersten Frage, was mich empört. Ja, eigentlich empört mich ja viel. Man möchte es ja gar nicht sagen im Rahmen der Revue der Entpörung, aber ich fange jetzt nicht hierarchisch an, aber was mich auf jeden Fall sehr empört ist, wenn ich darüber nachdenke, wie wie groß die Unwilligkeit von konservativen Gruppen ist, die Andersartigkeit von Menschen einfach nur zu respektieren, weil es geht sehr oft darum, dass das, also wenn wir uns die Transdiskussion anschauen, das ist ein so kleiner Prozentsatz der Bevölkerung und die Gruppen, die sich groß dagegen stellen, die haben erstens mal diesen Leidensdruck nicht, aber fühlen sich so stark angegriffen von diesem kleinen Prozentsatz, weil sie eben nicht diese Andersartigkeit nicht akzeptieren wollen. Also sie wollen ihm keinen Raum geben. Und darüber habe ich jetzt auch, was meinen Text anbelangt, also gegen diese Widerwilligkeit sehr lange nachgedacht, weil ich mich sehr oft frage, was ist denn los mit den Leuten? Aber da geht es wirklich darum, dass ein anderes Denken und ein anderes Leben und da einfach keinen Platz haben soll. Und da geht es um Verdrängung. Und nicht, dass sie jetzt die Lebenswelt von Konservativen irgendwie gefährden würden. Es geht um reine Verdrängung aus der Sichtbarkeit. Das empört mich sehr. Aber auch noch ganz viel anderes. Aber zu Entpörung, ich bin eine feministische Person. Ich finde, es gehört natürlich ein gesundes Maß an Empörung dazu und auch an Wut, an struktureller Ungerechtigkeit als Grundstein und als Antrieb. Aber ich glaube auch, dass gewisse Strategien, die sich, ich möchte nicht sagen evolutionär, aber schon sehr gefestigt haben, die wir sehr stark im Patriarchat auch sehen, wie es heute da ist und noch die letzten 1000 Jahre, dass das auch Strategien sind. Und dass es Degradierung und das Gewalt und Diskreditierung und nicht unbedingt notwendig sind. Also ich glaube, die Menschen sind eigentlich netter, als man so glaubt. Und darum denke ich mir, braucht es schon eine Entpörung, indem man sich halt dann auch den Menschen vor einem und neben einem zuwendet, mit einer Offenheit, und da ist die Entpörung extrem wichtig, weil sobald ich mich zuwende und auch mich verantworte, kann was passieren. Und ja, deswegen müssen wir uns auch entpören.
Ja. Befragt danach, ob sie glaube, dass der angeblich geführte Kulturkampf eine reflektierte Debatte kaum mehr möglich mache, antwortet Ammann.
Zwei Sachen. Zum einen würde ich auf die ganze vor allem in Österreich, die ganze Gender- und Woke-Diskursdebatte, die ist ja wirklich auch rechtskonservativ geführt. Das ist ja keine gesamtbevölkerungstragende Debatte. Da würde ich mich jetzt auch nicht, also man kann darüber reden, es gibt extrem viel gute Gründe und auch wissenschaftlich belegte Gründe. Darum würde ich es jetzt nicht als reflektierte Debatte sehen, weil das ist eine ideologische Debatte. Und was man auf jeden Fall natürlich diskutieren muss, ist, sind die Bewegungen, die ja politisch wirklich gesetzt werden. an Antifeminismus und die Eingriffe und die Rückschritte jetzt, was gendergerechte Sprache anbelangt. Darüber muss man auf jeden Fall reden. Nur da geht's nicht, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man jetzt, was man jetzt alles nicht mehr sagen kann. Also das wäre völlig lächerlich, auf diese Debatte so tief einzugehen. Aber ich finde auch, dass das Wort Kulturkampf auch schon Teil dieser rechten Debatte ist. Also das ist nicht, ich glaube auch von vielen Österreicherinnen und Österreicher, also Menschen, die in Österreich leben, das Hauptgeschäft, sich über diese Art von Kultur zu identifizieren oder eben zu empören. Also, und die Leute, die jetzt im Bildungs- und universitären Bereich und im staatlichen Bereich, da waren wir ja auch überall schon so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir wenden gendergerechte Sprache an. Und es hatte auch, mich hat das extrem getroffen, weil ich dachte, auch nach 10 Jahren Diskussion sind wir langsam an dem Punkt, wo das etabliert ist, aber offensichtlich nicht. Und ja, aber da haben wir wieder einen Fall, was ich vorher meinte, mit einem, das tut denen ja nicht weh. Das ist ja nicht deren Leidensdruck. Die haben ja auch nicht das Problem, dass sie sich nicht benennen können. Also wenn ich immer reinpasse, dann habe ich halt nicht die Erfahrung von Diskriminierung. Und dann soll ich doch so gut sein und sagen, okay, habe ich keine Ahnung von, genauso was auch Frauenthema anbelangt, habe ich keinen weiblichen Körper, habe ich halt auch keine Ahnung von. Und da würde ich mir wünschen, dass da auch mehr, ja, dass das vielleicht auch gesellschaftlich mehr mit klassisch Österreich, mit Scham und Schande gestraft wird, sowas.
Der Grazer Philosoph und Schriftsteller Egon Christian Leitner hat einen Text vorgetragen, in dem viele Stimmen zu Wort kommen. Der Mediziner Werner Vogt, der Kriegsberichterstatter Fritz Orter, der Finanzminister Markus Marterbauer, um nur einige zu nennen. Was Leitner gefunden hat, sind einfache Wunder, erfreuliche Wahrheiten, so der Titel seines Textes. Von Kant und Van Gogh wiederum erzählte er uns im kurzen Gespräch hinter der Bühne und kam davon ausgehend, auf die Politik zu sprechen.
Ich möchte nur sagen, diese Worte, einfache Wunder, erfreuliche Wahrheiten, die sind eigentlich von Vincent van Gogh. Und zwar hat der Van Gogh Vogelnester gesammelt. Und nicht nur traurige Bilder dann gemalt, sondern Vogelnester gesammelt und repariert. Er hat versucht, Vogelnester zu reparieren. Und da gehört das hin. Einfach Wunder, erfreuliche Wahrheiten. Und das andere, apropos Vogelnester, von Kant wird erzählt, dass er bei einem seiner Spaziergänge einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, weil er konfrontiert war mit malträtierten Küken, Vogelküken, die aus dem Nest gefallen sind, geworfen worden sind oder deren Nest zerstört war. Und die Folge dieses Nervenzusammenbruchs war der kategorische Imperativ. Und der kategorische Imperativ in der kürzesten und wahrscheinlich verständlichsten Fassung lautet, dass kein Mensch einen anderen Menschen als Mittel zum Zweck verwenden darf. Und das interessiert mich, nämlich wie die Politik dazu ausschaut. Also kein Mensch darf einen anderen Menschen als Mittel zum Zweck verwenden. Wie schaut die Politik dazu aus? Jetzt kann man sagen, was würden Sie sagen, ist das ein bisschen eine Schucke? Ja, aber immerhin der Van Gogh und der Kant, immerhin. Aber es ist gar nicht so. Es hat dazu tatsächlich Politik gegeben, und zwar Leszek Kolakowski hat vor vielen Jahrzehnten ein Buch geschrieben, mehrbändig, Hauptstimmungen des Marxismus. Und von diesem, das war ein heftig umstrittenes Werk, und er hat als Resümee hat er gesagt, dieser Totenschädel wird nie mehr lächeln. Und gemeint ist natürlich der Marxismus. Dieser Totenschädel wird nie mehr lächeln. Er hat aber ein paar Ausnahmen gemacht, also im guten Sinne. Und, was glaubst du, was eine Ausnahme war? Der Austromarxismus, die Sozialdemokratie, der Austromarxismus. Und das interessiert mich. Also der Lescher Kolakowski hat tatsächlich den Austromarxismus als Ausnahme von diesem Diktum des Totenschädels, der also des grinsenden Totenschädels, der Austromarxismus, was nicht. Das finde ich für hochinteressant, auch immer bei den letzten Wahlkämpfen. Sind Sie Marxist, sind Sie Marxistin, nicht, wer da alles gefragt ist worden und hat das nie sagen dürfen. Na gut, Austromarxismus. Ausnahme, und zwar eben, warum? Weil er dieses Kantsche Element hat. Aber was heißt das? Kann Menschen als Mittel zum Zweck verwenden, in keiner Situation, in keiner Struktur, in keinem System. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Sozialdemokratie? Das interessiert mich tatsächlich.
Der vielfach ausgezeichnete Autor und Regisseur Thomas Köck, dessen Theatertexte im Surkamp Verlag zum Teil auch als Bücher erscheinen und bislang in 15 Sprachen übersetzt wurden, hat nicht nur einen Text mit zur Revue gebracht, sondern auch ein KI-generiertes Video. Befragt nach den Prompts dazu, antwortet er:
Ich habe eigentlich nur so versucht, so die Tools, die KI ja auch bietet und so weiter, auch sozusagen mal umzudrehen. Also werden ja auch in rechtsextremen Netzwerken zunehmend benutzt, um so Content zu machen, bestimmten Content. Es gibt ja sogar einen Präsidenten, der laufend KI-Videos von sich in Kämpfermontur zeigt. Also Donald Trump ist da ganz vorne. Und ich dachte so, man kann das auch in die andere Richtung machen. Und genau, habe mich dann eigentlich so mit Medien, also mit so klassischen, also mit so bekannten Fotografien von Politgrößen auseinandergesetzt und habe die KI mal so ein bisschen halluzinieren lassen. Mhm. Antifaschistische Halluzinationen habe ich gepromptet.
Würdest du sagen, dass Empörung verschwendete Energie ist oder ist es notwendig für gesellschaftlichen Wandel, dass wir uns empören? Weil heute werden wir ja dazu aufgerufen, uns zu entpören quasi.
Naja, ich finde so, wenn man so über soziale Medien und so weiter nachdenkt, man hat ja so den Eindruck, man soll ja die ganze Zeit getriggert sein. Also es geht ja die ganze Zeit, du musst ja zu allem eine Meinung haben, dich verhalten. Es ist ja jeden Tag sozusagen, also es wird ja auch alles als Skandal sozusagen produziert, zu dem du dich sofort irgendwie echauffierst oder so irgendwie. Und von daher, klar, also ich habe den Eindruck, so eine bestimmte Portion sozusagen, Konzentration oder so, täte wahrscheinlich gut. Gleichzeitig ist ja auch die klassische Strategie sozusagen von rechts, dieses Flood the Zone with Shit. Du sollst ja die ganze Zeit damit beschäftigt sein, dich zu empören und zu sozusagen moralisch angestoßen sein und es sozusagen moralisch verwerflich finden im laufenden Band, was passiert, aber eigentlich dadurch gelähmt werden in der eigenen politischen Arbeit so oder in der eigenen politischen Denke ja auch. Ne? Also wenn dein Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwie diese unglaubliche Timeline zu sortieren, auf der quasi jeden Tag 400 neue Eskalationen stattfinden, kommt man ja auch gar nicht mehr dazu, dann eigentlich das andere zu entwerfen. So dieses andere zu denken oder die eigene andere Utopie oder so zu denken. Das war halt für mich so beim zweiten Video dann so ein bisschen der Prompt im Übrigen, war so ein bisschen die Auseinandersetzung mit, wie wäre eigentlich jetzt nicht immer nur dieses gegen etwas sozusagen sich verhalten, sondern auch mal für.
Genau, wir haben über das Internet gerade gesprochen. Empörung bringt Klicks und bringt Geld.
Empörung,
ja.
Entpörung nicht, ja.
Deswegen die Frage, was kann denn Kunst, Literatur, aber auch das Theater vielleicht dazu beitragen, gegen diese Logik der digitalen Echokammern zu arbeiten?
Ich finde ja immer Menschen in Präsenzzusammenhänge bringen. Ne? Also weil sobald wir uns sozusagen direkt gegenüberstehen, sind bestimmte Äußerungen auch nicht mehr in dem Maße möglich, wie wir sie in eine Kommentarspalte reinwerfen oder so. Und das finde ich schon, also da fängt es ja schon an, ne? Also diese Vereinzelung, die ja lustigerweise durch soziale Medien eigentlich vorangetrieben werden soll, weil wir als vereinzelte Konsumierende ja eigentlich viel besser konsumieren als sozusagen sich austauschende Masse, die dann auch nicht mehr konsumiert, weil wir dann zusammensitzen und Bier trinken und nicht auf der Plattform uns austauschen. Da fängt es ja schon an und ich glaube, das ist schon so eine Genau, also das ja, ist immer Hände und Ei, ne? Also man hat, muss auch selbst den Weg daraus, also so dann hingehen in diese komischen Kulturräume. Aber die Kulturräume müssen natürlich auch so einladend sein und dürfen sich auch nicht so, dürfen auch nicht so exklusiv sich gestalten, finde ich. Das finde ich eigentlich mittlerweile viel bedeutender.
Die in Wien geborene, aber inzwischen in einem kleinen Dorf im Burgenland lebende Schriftstellerin Johanna Seebauer, deren Erzählung Das Gurkerl beim Bachmann-Wettbewerb 2024 den Dreisat-Preis sowie den Publikumspreis gewann, hat den Text Die Kugelrunden mitgebracht. Eine kurze Geschichte über Meinungen und das Mühsal, sie zu haben. Befragt danach, wie hoch ihre Pörungswerte im Blut sind, ein Begriff, den sie in ihrem Text einführt, antwortet Seebauer.
Ich glaube, das kommt voll aufs Thema an, über das ich mich aufregen möchte. Meistens möchte ich mich nicht aufregen, aber oftmals denke ich mir, und ich glaube, so geht es den Kugelrunden in meinem Text auch, ich weiß viel zu wenig über ein Thema, als dass ich wirklich jetzt mich aufregen könnte, als dass ich mir, es mir zumuten könnte oder mir anmaßen könnte, dass ich mich darüber aufregen darf, weil ich eigentlich das Thema noch nicht allumfassend begriffen habe. Aber ich glaube, dass das ein Zustand ist, den ich nie erreichen kann, so wie ich ihn gerne erreichen würde. Also, dass ich ein Thema so durchblickt habe, dass ich alles darüber weiß und mir dann eine Meinung bilde und mich dann furchtbar darüber aufrege, das ist irgendwie, mit zunehmendem Alter wird es immer schwieriger. Also früher, als ich noch jünger war, ja, da habe ich mich über viele Dinge sehr, sehr aufgeregt. Aber jetzt wird es immer schwieriger für mich. Aber ich glaube, es ist auch angenehmer, so, sich nicht ständig so aufzuregen. Ja.
Daran anschließend, spürst du als Autorin, die ja doch in der Öffentlichkeit steht, einen gewissen Druck, dich äußern zu müssen oder eine Meinung haben zu müssen zu gewissen Themen? Es ist ja auf Social Media ist es oft so ein Thema. Wie geht's dir damit?
Also das kommt schon ab und zu vor, wenn ich sehe, dass Kolleginnen und Kollegen sich auf Social Media über irgendein Thema, zu irgendeinem Thema äußern und Stellung zu beziehen, da fühle ich manchmal schon einen Druck, das auch zu tun. Aber ich habe dann auch wieder dieses Gefühl, das ich vorher beschrieben habe, dass ich mir so schwer tue, eine wirklich durchdachte Meinung zu formulieren, die alles betrachtet und nicht nur so ein vorschnelles Raushauen von irgendwelchen Gefühlen ist. Also das möchte ich vermeiden, weil ich auch wahrscheinlich Angst davor habe, in irgendwelche Shitstorms zu geraten, wenn ich eine emotionale Message raussende, die aus dem Impuls herauskommt. Und man hat ja natürlich, vor allem bei der aktuellen Nachrichtenlage, sehr viele dieser Impulse. Aber dass ich dann wirklich damit an die Öffentlichkeit gehe und mir und versuche, anderen irgendwie zu mitzuteilen, was sie darüber zu denken haben, das mag ich mir nicht, also das mag ich als Autorin nicht machen. Ich diskutiere gerne im Privaten darüber, aber so als öffentliche Person, ja, das hat für mich auch immer so ein bisschen was Messiashaftes, so, es ist schwer übertrieben, aber so, ich erkläre euch jetzt einmal, wie das ausschaut und so müsst ihr das bitte auch sehen. Und das mag ich immer vermeiden, ja.
So spannend, wie du sagst, eben du willst tief eindringen ins Thema, bevor du dich empörst. Und irgendwie ist es ja sonst oft so, dass man sich oft fragt, ob die Empörung nicht darauf zurückzuführen ist, dass die Leute eigentlich eher was meinen, annehmen, sich aber nicht so sehr damit auseinandersetzen und die Empörung eigentlich aus dem Unwissen heraus oft auch kommt, nicht immer. Oft ist sie ja, also sehr oft ist sie ja berechtigt, aber das gibt es ja auch, dass man sich eben nicht so sehr.
Ja, und ich glaube auch, dass viele Debatten eben heutzutage auf Social Media stattfinden und wir das so ein bisschen verlernt haben, von Angesicht zu Angesicht über ein Thema zu diskutieren mit Menschen, die eine ganz andere Meinung haben als wir. Und weil wenn man nämlich sich gegenüber sitzt und man mit jemandem redet, der ganz anders über ein Thema denkt, dann ist der Ton einmal gleich viel, viel unaufgeregter. Und auf Social Media, da kocht es immer so hoch. Es wird halt eine Meinung ins Netz gestellt und dann kommt die Gegenmeinung und dann wieder eine Gegenmeinung. Aber es ist immer so mit einem Delay. Ne? Es ist dann so eine Wartezeit. Es ist eigentlich kein wirkliches Gespräch, keine wirkliche Auseinandersetzung, sondern immer so jemand sagt was, jemand anderes sagt was dazu. Und wenn ich das nicht mehr hören will, dann blockiere ich den. Und das ist zumindest, glaube ich, auch sehr gefährlich, dass wir jetzt durch Social Media so daran gewohnt sind, dass wir unliebsame Meinungen einfach wegblocken können und dann kommt uns das so vor, als gäbe es sie nicht. Oder dann denken wir, ja, jetzt haben wir es denen richtig gezeigt. ich verstehe das schon auch, wenn Leute das machen, die halt sehr viel auf Social Media unterwegs sind und sonst irgendwie ihren Arbeitsalltag nicht ertragen, weil sie ständig mit irgendwelchen Meinungen konfrontiert sind, die sie nicht mögen oder mit Hasskommentaren und so weiter, verstehe ich schon. Aber ich glaube schon, dass das mit uns ein bisschen was macht, dass es eben immer diese versetzte Kommunikation durch Social Media und auch dieses von Angesicht zu Angesicht diskutieren, dass das so verloren geht. Und da plädiere ich immer dafür, dass man dieses verhasste Wort Stammtisch wieder ein bisschen etabliert, aber so auf im Sinne von, ja, setzen wir uns zusammen und reden wir mal wieder ein bisschen. Ja.
Was können denn auch Kunst und Literatur dazu beitragen, vielleicht diese Echoräume, die es auf Social Media gibt, zu durchbrechen?
Also ich finde vor allem, Literatur kann in dieser Hinsicht sehr viel leisten, weil sie schafft, diese Grauzonen zu beschreiben oder zu ertasten, ohne dass sie vorgefertigte Meinungen an die Leser weitergibt. Und das mag ich besonders bei Literatur. Es gibt auch Literatur, wo man merkt, der Autor möchte eine gewisse Message da jetzt vermitteln. Da bin ich immer ein bisschen allergisch dagegen, weil ich immer denke, bitte lass mich selber denken, wenn ich das Buch lese. Und gute Literatur ist für mich, wo beide Seiten einer Debatte so beleuchtet werden, wo man sich dann selber als Leser fragt, okay, wie denke ich jetzt da eigentlich drüber?
Vogue wie wohl wie Wolkenklang. Sind wir aus Wörtern gemacht? Fragen die Schauspielerin und Dramaturgin Lisa Kercher und die Dramatikerin, Lyrikerin und Texterin Petra Maria Kraxner in ihrer Performance Verliebt euch, in der neue Kampfbegriffe auf KI-basierte Schreibübungen im Stil von Jandl, Mayröcker und Gerhard Rühm treffen, während die Performerinnen das Publikum dazu animieren, woke Liebesbriefe zu schreiben. Im kurzen Gespräch haben wir sie zunächst gefragt, worüber sie sich empören. Zuerst zu hören ist Petra Maria Kraxner.
Also, ich persönlich empöre mich über die Empörung und bevorzuge die Kunst des Unaufgeregten. Lisa?
Ich empöre mich tatsächlich manchmal darüber, dass Menschen offensichtlich nicht spüren, was ihre Worte auslösen können. Also das ist etwas, was mich schwer ungeduldig machen kann und worüber ich mich empöre. Ach, vielleicht hoffentlich über meine eigenen Fehler, über mein Scheitern und über Dinge, die nicht perfekt laufen. Ja.
Die beiden Künstlerinnen erzählen auch von ihrer Zusammenarbeit.
Wir haben gestern festgestellt, dass wir uns seit 2009 schon kennen und zusammenarbeiten, weil Lisa war viele, viele Jahre meine Lektorin beim Sessler Verlag.
Genau. Jetzt haben wir in etwas anderen Rollen wieder zusammengefunden in dieser Performance. Ich war total glücklich, dass Petra mich angerufen hat. Ich war gerade in Bern, wo ich noch einen Master mache an der Hochschule der Künste in Acting for Screen in Digital Media. Es hat also irgendwie ganz gut reingepasst. Ich bin gerade voll auf diesem Schauspielweg mehr und hatte total Lust, mit Petra zusammen was zu entwickeln und bin auch eigentlich echt sehr begeistert von eurem Projekt, von diesem Mitspracheprojekt und auch von dem ganzen Framing dieser Veranstaltung. Und ja, das ist irgendwie toll, so gemeinsam, aber trotzdem in so einem Freiraum irgendwie was zu entwickeln.
Ja, genau. Und das, dadurch, dass wir auch schon so viele Jahre am Text zusammengearbeitet haben, war es für mich auch toll, Lisas Begeisterung und Feedback auch so mitzukriegen, weil ich sie ja schon so gut kenne, weil wir schon so viele Texte und Auftragswerke und was auch immer zusammen gewuppt haben, war das echt voll das gute Gefühl, auch jemanden, den man wertschätzt und schon so viele Jahre lang kennt, mit so einem Projekt zusammen zu machen.
Ja, bei mir war es irgendwie so, dass ich habe immer das Gefühl, Petras Texte, die höre ich total. Also ich brauche nicht eine Sekunde darüber nachdenken, wie die Phrasierung ist, wie die, also irgendwie sind die, bei mir gehen die so rein und raus.
Was es mit den woken Liebesbriefen auf sich hat, erklärt Petra Maria Kraxner.
Ja, ich habe mir gedacht, so Liebe ist ja auch ein starkes Gefühl, aber es ist keine Empörung, sondern ein anderes Gefühl, das man dem entgegensetzt. Und woke sagt man ja auch so, ja, so verweichlicht und alles. Und so wie, und da passt Liebeslyrik einfach voll gut dazu. Und der ganze Text ist sowieso voll lyrisch geworden. Und dann habe ich eben das Prinzip von Lyrik umzuschreiben in Vocal-Liebeslyrik durchzogen. Und einige Leute im Publikum haben auch ein Vocal-Trakel-Lyrik, also umgeschriebenen Trakel-Lyrik, mitbekommen auf dem Weg. Und genau, das gehobene Bauches-Gedicht war auch
eine Vocalisierung.
Ja, genau.
Von Gertrude Stein.
Der Autor, Slam-Poet und Musiker Elias Hirschl, dessen letzter Roman Content 2024 bei Schollnai erschienen ist, hat für die Revue das folgende Szenario beschrieben. Du bist auf dem Weg zur Arbeit, als du in einem Teich neben der Straße ein Kind ertrinken siehst. Springst du ins Wasser? Dein Anzug wird nass und du verspätest dich etwas zur Arbeit. Es würde dich im Grunde sehr wenig kosten, das Kind zu retten. Das ist die Ausgangssituation für ein Gedankenexperiment und eine Erzählung, die Fabian Navarro, ebenfalls Slam-Poet und Autor, etwa von Katzenkrimis sowie des Romans Vienna Falling, mit einer PowerPoint-Präsentation begleitet hat. Als erstes hört ihr gleich Elias, der uns berichtet, wie er auf die Idee zu seinem Text kam.
Also die Anfrage kam genau in dem Moment, wo ich mich ein bisschen mit einem Thema schon beschäftigt habe, nämlich mit Effective Altruism, was irgendwie so eine philosophische Bewegung ist, die eigentlich aus so einer eh ganz coolen Richtung kommt und dann aber oft so ein bisschen in so komische Gefilde abgleitet. Und es ist eben so der Versuch, wie kann man Spenden maximieren, wie kann man irgendwie so effektiv wie möglich Leuten helfen, was ja an sich total super ist. Und oft wächst es aber in so ganz komische Zahlenberge aus, wo man dann irgendwie halt durchrechnet, wie viele Leute man ganz genau mit welchen Handlungen rettet. Und was mich vor allem fasziniert hat, ist, dass es dann oft Leute benutzen, die an sich in total furchtbaren Jobs arbeiten, die irgendwie Wall Street Banker sind oder was, die sich dann so alles so lange hinbiegen, bis es im Endeffekt ausschaut, als wäre ihr Job der ethischste überhaupt, weil es viel effektiver ist, wenn ich jetzt total reich werde und so viel Geld wie möglich anhäufe und dann eine Stiftung gründe, als wenn ich mich heute in einer obdachlosen Unterkunft betätige oder so. Und diese Art von Mensch hat mich so fasziniert, also im Endeffekt nicht actually Leuten helfen, aber den furchtbaren Job, den man hat, so lange umdrehen, bis er irgendwie positiv wird, genau.
Das ist so geil, weil es halt eigentlich so am modernen Ablasshandel eigentlich halt, also es im Grunde das so moralischer Ablasshandel ist, wenn du sagst, du hast so ein gerettetes Kind quasi gemacht und du kannst dich quasi so davon freikaufen, dass du dein Soll quasi halt erfüllt hast. So, das fand ich irgendwie auch ganz spannend.
Genau. Und Fabian hat dazu eben so eine PowerPoint-Präsentation oder eine PowerPoint-Performance gemacht, die, glaube ich, die Idee kam daher, weil die Kurzgeschichte mit einer Uni-Vorlesung beginnt und dann aber auch immer wieder Statistiken zitiert werden und so Diagramme und Bevölkerungsentwicklung und einfach ganz viel mit Zahlen arbeitet. Und das, genau, habe ich mir dann gedacht, wäre irgendwie geil, das in so völlig crazy Statistiken auf der Leinwand zu haben, und das wurde sehr gut umgesetzt. Genau.
Ja, also ich habe lange Zeit eine Veranstaltungsreihe moderiert, die PowerPoint-Karaoke heißt, und habe da sehr lange Jahre, also ich glaube so 4-5 Jahre lang fast 200 Präsentationen gemeinsam mit einer Freundin gemacht, mit der Francesca Herr, und finde, PowerPoint als Illustration für Literatur wird auch viel zu selten benutzt. Also ich fand das einfach, hat sehr viel Spaß gemacht auch, weil fast so ein kleiner Kurzfilm mehr oder weniger entstanden ist dadurch.
Ich finde, es geht auch sehr viel um Empathie, um zu viel oder angeblich zu viel Empathie und dann das totale Abstumpfen. Wie stumpfen wir ab oder was kann man auch dagegen machen?
Genau, um bei der Geschichte vielleicht direkt zu bleiben, da geht es um eine Figur, die halt am Anfang sehr viel Empathie hat und damit eigentlich gar nicht klarkommt und eigentlich überfordert damit ist, dass man halt so viel Leid sieht die ganze Zeit und nicht wirklich effektiv eingreifen kann. Und dann sich eben alles in eine ganz schlimme Richtung entwickelt und sie eben so völlig empathiebefreit wird irgendwann und eigentlich sich halt dann einbildet, das Effektivste ist es, gar keine Mitgefühle mehr zu haben, weil man dann irgendwie möglichst rational arbeiten kann. So. Und Genau, ja, es ist halt eh schwierig, also weil man irgendwie ja die ganze Zeit extrem schlimme Nachrichtenbilder sieht und ja, es einerseits irgendwie schlimm ist, wenn man so komplett sich überfordern lässt und dann irgendwie auch nicht mehr handlungsfähig ist und andererseits ist Mitgefühl ja was total Gutes und Wichtiges und ja.
Voll, also ich glaube, was in der Geschichte auch bei dir passiert ist ja, dass halt einfach Abstraktionslevel über Abstraktionslevel vor reales Leid geschaltet wird und ich glaube, das ist etwas, was eine auch recht natürliche Reaktion ist, halt so Leid zu abstrahieren, weil das macht man tagtäglich, man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht für mich in diesem Moment aus welchen Gründen auch immer nicht relevant und ich glaube, das, was du ja in dem Text machst, ist halt das auf die Spitze treiben, was, wenn man das einfach bis ins Unendliche quasi halt macht, diese Abstraktionsebenen. Und ich glaube, dass vielleicht ist das bei dir drin so, dass nicht zu weit getrieben werden soll, dass man sich nicht zu nah von dem ertrinkenden Kind entfernen soll.
Und es gibt auch so ein Phänomen, das mich eh schon länger fasziniert, ist einfach so vor allem unmenschliche politische Sprache über an sich ja sehr an sich sehr empathische Themen, also dass man dann irgendwie halt von, weiß ich nicht, die Balkanroute schließen oder einfach nur halt hilfesuchende Menschen einfach nur noch in Zahlen ausdrückt oder irgendwie als Flüchtlingswelle oder so und einfach also halt möglichst versucht, Begriffe zu finden, die möglichst nicht wie Menschen klingen, damit man da irgendwie nicht so Mitgefühl bei den Leuten weckt. Das ist halt irgendwie so eine ganz grausame Art und Weise zu sprechen. Genau.
Ja, vielleicht noch kurz zu dem Thema des heutigen Abendstages, die Empörung, zu der irgendwie diese Veranstaltung ja aufrufen will. Glaubt ihr, dass Empörung verschwendete Energie ist oder ist es notwendig für gesellschaftlichen Wandel, sich zu empören?
Ich finde gerade da Empörung eigentlich gut. Ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr gut, sich zu empören über Missstände in der Welt und so. Ja. Und ich finde es ein bisschen schwierig, das dann so auf alle Seiten so auszulegen, weil irgendwie Empörung aus der richtigen Seite sehr gut und wichtig ist. Und dann gibt es halt wieder so völlig künstliche, aufgesetzte Empörung von rechts so gegen Missstände, die es gar nicht gibt. Aber, I don't know, gegen Leid in der Welt sich aufregen ist ja erstmal was Gutes, ja. Ja.
Ich fände das auch. Also ich glaube, man darf sich da auch nicht vereinnahmen lassen. Ich glaube gerade, dass man so mit jetzt Begriffen wie Cancel Culture und so weiter sich umtreibt, das sind Kampfbegriffe der Rechten. Und ich glaube, man hat immer die Wahl, diese Begriffe einfach nicht zu verwenden. Also weil ich glaube, gerade das ist halt etwas, was so also auf viele Sachen einfach nicht eingehen, ist meiner Meinung nach fast sinnvoller. Ich habe die ganze Zeit auch irgendwie noch während des Themas Empörung und künstliche Empörung an eine Situation denken müssen, wo ich mal mit mehreren AutorInnen zusammensaß und das war ein Panel zu die Krise der Literatur und es ist ganz viel über so Selbstzensur und so weiter gesprochen worden und es ging um Krise in der Literatur und am Ende hat eine Autorin, die ganze Zeit nichts gesagt hat, meinte so, ja, wir haben kein einziges Mal jetzt über Klimakrise oder über Welthunger und so weiter geredet und alle haben nur darüber gesprochen, was sie jetzt in ihren Texten schreiben dürfen und was nicht und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen auch ein vielleicht kann man sich einfach auf, also gezielte Empörung ist vielleicht so ein bisschen was notwendig vielleicht ist.
Der Grazer Autor Max Höfler schreibt experimentelle Prosatexte und ist seit 2013 Herausgeber des Leinwandliteraturmagazins Glory Hole, Nachrichten von drüben, das auf die Außenleinwand des Forum Stadtpark projiziert wird. Zentral für seine Performance bei der Revue der Empörung war der Neufert, ein Standardwerk der Bauentwurfslehre, auf das er für seinen Auftritt zurückgriff und aus dem er auch zitierte. Wie er zum Neufert kam, berichtet er gleich zu Beginn unseres kurzen Gesprächs.
Der Neufert, auf den bin ich in der Bibliothek gestoßen. Ich liebe so Freihandbibliotheken, weil da kann man so durchschauen, sozusagen, was es alles so gibt. Und mich interessiert immer sprödes Material, irgendwie etwas, was völlig unliterarisch auf den ersten Blick ist. Und da findet man die besten Sachen. Und deswegen liebe ich Bibliotheken. Und so habe ich auch den Neufert entdeckt.
Wir haben jetzt mehr oder weniger alle KünstlerInnen, die da bei uns schon gewesen sind, über den Lauf des Tages gefragt, fragen auch dich, worüber du dich empörst und worüber du denkst, dass wir uns alle mehr entpören sollen.
Also die kurze Antwort ist, über ziemlich alles kann ich mich Böhren. Man braucht ja nur Nachrichten hören oder anschauen oder lesen. Das ist schon massiv katastrophal und man fühlt sich natürlich auch hilflos. Das wäre eigentlich auch eine interessante Frage. Das sollte man sich ja auch einmal durchüberlegen. Ist die Empörung quasi dann nur so eine Nothandlung, weil man nichts anderes machen kann und dann lässt man Dampf ab? Was dann zu der Frage führen würde, wäre dann das quasi so Facebook und Social Media, wäre das dann quasi ein großes konterrevolutionäres Tool sozusagen, weil da lässt jeder dann Dampf ab, aber macht nichts. Ja, das sind große Fragen. Ja. Was war die zweite Teilfrage?
Die zweite,
also über was ich mich
entbören.
Ach so, ja, und das hängt eher auch zusammen. Ich denke, dass man auch vor Social Media war es so, dass wenn jemand einen Blödsinn gesagt hat in einer Runde, ist man einfach drüber hinweggegangen sozusagen. Oder man hat gesagt, ach bitte, reiß die zusammen oder so irgendwas. Und damit war es eigentlich oftmals getan. Wenn das ein paar Mal vorkommt, dann wird man halt dezidiert und sagt, du, was ist denn los mit dir? Irgendwie hat es dir ein bisschen ausgehängt oder so? Ja, aber bei Social Media ist alles sozusagen, was liegt, das biegt und da verzeiht man auch nichts. Und das ist wahrscheinlich auch ein Fehler.
Denkst du, dass Literatur, Kunst allgemein diesen digitalen Echoräumen was entgegensetzen können?
Sicher, gute halt. Gute Kunst war immer schon so gebaut, dass sie immer was drinnen gehabt hat, was dann nicht gepasst hat. Wenn irgendwas nicht passt oder sperrig ist oder irgendwie nicht inkorporierbar für die Erzählung, ist das schön und später wird das immer, weil der Kapitalismus so ist, dass er auch das, was gegen ihn gerichtet ist, immer inkorporiert und auch als Waffe dann gegen den Fortschritt verwendet. Aber das ist nun mal so, aber das sollte einen nicht abhalten, Kunst zu machen oder dagegen anzuarbeiten.
Hier treibt mein Kartoffelherz. So heißt der letzte Roman der in Wien lebenden und vielfach ausgezeichneten Autorin Anna Weidenholzer, die wir als nächstes zum Gespräch treffen durften. Bei der Revue trug sie ihren Text Buttergewirr kurz nach vier vor. Darin erzählt sie von einer Begegnung auf einer Parkbank an einem Frühlingsnachmittag kurz nach vier. Im Gespräch erzählte sie uns eingangs, was sie empört.
Also ich im Alltag, ich würde sagen, was mich empört, sind Ungerechtigkeiten. Also das ist so das, was mich am ehesten oder am meisten empört, wenn ich merke, dass etwas einfach wahnsinnig ungerecht ist. Wo ich finde, wo man mehr Empörung bräuchte, ist vielleicht so im allgemeinen zwischenmenschlichen Umgang. Also das kann jetzt sein, wenn man auf wen mit einer gewissen Meinung, mit einer vorgefertigten Meinung zugeht und dem Gegenüber eigentlich gar nicht wirklich begegnet oder sich auf das Gegenüber wirklich einlässt. Also ich glaube, da könnte es mehr an Empörung und mehr an aufeinander zugehen und vielleicht auch kennenlernen, vertragen.
Mhm. Empörung, Wut, also alle diese miteinander verwandten Gefühle, wirken die sich auf dein Schreiben aus oder wie wirken die sich aus? Kannst du schreiben, wenn du empört bist oder nicht?
Also meine Texte sind auf keinen Fall klassische Wuttexte oder gehen nicht in die Richtung. Ich glaube, aber so Empörung als Grundgefühl ist vielleicht schon vorhanden, so in der Themenfindung, dass ich merke, okay, da braucht es jetzt eine intensivere Auseinandersetzung damit. Beim ersten Buch war das zum Beispiel Langzeitarbeitslosigkeit. Wie geht es jetzt einem Menschen, der einfach aus dem Raster rausfällt und übersehen wird? Und da gab es so als Ausgangspunkt vielleicht schon das Gefühl der Empörung, aber im Schreiben spielt es dann keine Rolle.
Mhm. Wir haben auch schon viel über das Internet, die sozialen Medien gehört heute, wo ja diese Debatte nicht mehr so stattfinden kann, wie sie vielleicht in einem direkten Gespräch stattfindet und wo die Empörung sehr groß ist, denn die Empörung bringt Klicks und verkauft sich. Was können denn Kunst und Literatur auch diesen digitalen Echokammern entgegensetzen?
Ich glaube, Kunst oder Literatur, es macht jetzt schon mal einen Unterschied, wenn ich einfach jetzt quasi das Digitale vor mir, sei es egal welcher Bildschirm, wenn ich einfach mal ein Buch nehme und mich konzentriere und einfach diesen längeren Zeitraum habe, die längere Strecke wirklich bei einer Geschichte, beim Thema, bei was auch immer, beim Sachverhalt zu bleiben und einfach mal auch herunterkommen, ist jetzt vielleicht komisch gesagt, aber einfach mal, ja, einfach eine gewisse Stille dann auch hineinkommt und eine gewisse Ruhe, die Auseinandersetzung mit einem Thema, dass es jetzt nicht unbedingt das schnelle Aufbrausen ist, sondern auch die intensive Auseinandersetzung mit was und ja, dann vielleicht auch ein anderer Diskurs darüber oder was auch immer, ja.
Dass der Austrofret, die Grande Dame der österreichischen Rockkultur, nahe am Kurzschluss gebaut ist, ist bekannt. Aber immer nur aufregen über die Verschissenheit unserer Zeit, den Trumpismus und den Rechtsruck, das ist ja auch nichts. Gut, dass der Austrofret, bekannt durch seine Austropop-Veredelung der größten Hits der Rockgruppe Queen, auch ein Mann der Tat ist. Den großen Fußstapfen Günter Wallraffs folgend, hat er sich undercover in die Redaktion eines tonangebenden Rechtsaußenmediums eingeschleust und was er dort erlebt hat, berichtet er auf der Bühne des Schauspielhauses. Am Ende unseres kurzen Gesprächs steht ein Plädoyer für das Buch, für die Literatur. Und das passt sehr gut zu diesem Tag, an dem es in vielen Beiträgen, ob auf der Bühne oder in den Kurzinterviews, um Social Media ging, um den Ort, wo die Empörung heutzutage zu Hause zu sein scheint. Hineingestartet sind wir in das Gespräch aber mit der Frage, ob Empörung denn etwas typisch Österreichisches sei.
Nicht unbedingt. Also das, man redet natürlich dann immer von Klischees und so Klischees, die gibt es natürlich, weil es einen gewissen Teil halt wahr sind, aber natürlich auch nicht jetzt für die einzelnen Leute. Aber ich glaube, so, was wäre denn jetzt so typisch, wenn wir jetzt mal gemeinsam überlegen? Empörung, weil eigentlich sind ja die Österreicher oft lätschert, nicht? So heißt es irgendwie so, nicht? Und dann, das ist auch was Typisches. Gleichzeitig dann vielleicht das Aufregen dann vielleicht über kleine Sachen. Eher vielleicht sogar das nach unten treten, das ist vielleicht eher die Empörung, die man kennt. Das ist eher so der Wutbürger der alten Schule. Also der sich bei der Kasse ja aufregt, würde ich vielleicht eher so sagen. Also, aber wie gesagt, da sprich jetzt eigentlich nur allgemeines nach, so würde ich es empfinden, ja. Das so circa. Aber andererseits, ich bin ja oft in Deutschland und man kommt rum. Und viele Typen gibt es ja durchaus auch anderswo in irgendwelche Ausformungen. Man glaubt dann immer irgendwie so. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Amerika denke, dann denke ich halt an Hollywood-Stars. Aber es gibt ja noch ein paar 100 Millionen andere Leute oder so, die jetzt auch nicht gescheiter sind als bei uns teilweise Leute. Ne?
Ich denke jetzt gerade an einen Text, den du vorher gerade performt hast, weil auch unter die Seuchen gibt es solche und solche, das hat man sehr gut
gesagt. Sehr richtig, ja.
Um es ein bisschen persönlicher zu machen, quasi, worüber empörst du dich, beziehungsweise worüber findest du, sollten wir uns entpören, was uns ja der heutige Tag oder die Veranstaltung nahelegt zu tun?
Ja, die Empörung, aber das ist natürlich äußerst unoriginell, aber ich glaube, das betrifft viele die sozialen Medien, dass man sich da quasi so sehr schnell auf die Seiten haut und irgendwie dann vielleicht vergisst, was für Wucht es dann irgendwie so hat, wenn man so da so beieinander ist und eher dann vielleicht die Konflikte nicht unbedingt suchen, aber ausleben vielleicht im persönlichen Kontakt oder so. Ich glaube, dass das irgendwie so besser ist und besser nehmbar und vielleicht halt für alle besser. Und worüber sollte man sich mehr, worüber höre ich mich? Also vor kurzem habe ich wieder gelesen, dass so bei dieser ganzen Benko-Pleite dass da nur eine Aktion gegeben hat von Liner Kicker, dass die Opfern der Hochwasser letztes Jahr, dass die denen quasi 20% auf die Küchen geben, die sie vorbestellen. Und dann ist die Firma krachen gegangen und die Leute sind auf diese 20%, also auf ihre Anzahlungen sitzen geblieben. Und sowas fällt zum Beispiel, das war eigentlich unterrepräsentiert in die Meldungen, weil das ist so quasi solche Verwerflichkeiten, das finde ich. Darüber kann man sich eigentlich nicht genug empören.
Und wenn du dich empörst, wütend bist, dann Zorn hast, kannst du das künstlerisch, literarisch umsetzen? Oder also kannst du das produktiv machen oder ist das eher hemmend?
Also versuchen du es dann schon öfters, wenn es bei sowas ist, wo man denkt, irgendwie das findet vielleicht auch Publikum oder hat was, und ich schreibe ja immer gleich mal alles auf. Es ist aber irgendwie so, oft ist es schwierig, weil es dann was ist, was oft ein bisschen zu didaktisch daherkommt, und das mag ich dann nicht. Weil das soll ja schon irgendwie so, so Texte können schon eine Haltung haben, oder das ist natürlich auch gut, aber letztendlich, wenn es dann zu sehr was, wenn man zu sehr sagen will, dann haut es meistens gar nicht so hin. Es ist oft besser, wenn man eher so mal schaut, also wenn man jetzt irgendwie eine Figur hernimmt und was schreibt und schaut, was in der Figur drin, und da aber dann gar nicht irgendwie so wertet, weil letztendlich will man das Leben irgendwie betrachten.
Das ist auch eine Frage, die wir den anderen gestellt haben. Vielleicht kannst du deine Gedanken dazu teilen, ob Literatur und Kunst im Allgemeinen diesen digitalen Echoräumen was entgegensetzen kann.
Entgegensetzen weiß ich jetzt nicht. Weil ich weiß nicht, ob das quasi so ein Kampf da irgendwo stattfindet. Irgendwie so. Nur wenn man jetzt irgendwie so viel mit dem Smartphone oder im Internet sich aufhält oder so, fällt dann einfach die Zeit zum Lesen. Aber zu anderen Sachen natürlich, und das ist natürlich schon, von dem her gibt es da natürlich einen Konflikt. Aber auf andere Sachen vielleicht für den Fernsehen. Letztendlich ist, also für mich ist halt Literatur schon sehr wichtig eigentlich, weil es eine sehr gute Form von Auseinandersetzung ist mit der Welt, und man kann so viel wahrnehmen, und das ist für mich das eigentlich das erste Medium. Das geht halt wieder mir persönlich so. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch lese aus dem asiatischen Raum, einen Roman oder so, dann bin ich überhaupt nicht irgendwie voreingenommen gegen die Person. Und das, also voreingenommen ist ein großes Wort, aber wenn ich jetzt quasi dieses Film sehe oder sowas, dann ist das für mich ganz klar eine Geschichte, spielt jetzt in Südkorea. Und das sind halt die Leute dort, und das wird dann ein bisschen zur Folklore, die man anschaut. Wenn ich es in einem Buch habe oder sowas, vergieße ich innerhalb kürzester Zeit, oder habe mir noch nie eine Vorstellung gemacht, wie schaut die Person jetzt aus, ist das irgendwie so anders, sondern ich kann das halt irgendwie so mitempfinden oder sowas, was wird da exploriert. Und das kann tatsächlich eigentlich fast nur das Buch leisten. Also für mich halt, oder die Literatur. Und diese Art von Mitgehen, weil Empathie, oder wenn man so will. Und von dem her ist es eigentlich fast unersetzbar.
Diese Folge ist in Kooperation mit dem Literaturhaus am Inn im Rahmen der Initiative Mitsprache entstanden. Wir bedanken uns herzlich für die Zusammenarbeit. Auf der Website von Mitsprache könnt ihr euch nicht nur Fotos der Veranstaltung ansehen, sondern auch manche Texte, die performt wurden, nachlesen. Den Link dazu findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr mögt, lasst uns gerne ein Like da oder folgt uns auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Auf Buchfühlung.